habe die Ehre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer und zum allerersten Mal in der jahrhundertelangen Geschichte von Bissl Hockey sind wir tatsächlich zu dritt, nicht nur über Zoom verbunden, sondern wirklich zu dritt nebeneinander. Ich fasse ihn an, der Sebastian, ich fasse ihn an im Fern gleichzeitig. Sebastian Böhm!
Können wir dann mit dem Anfassen bitte aufhören? Das ist ja wirklich, wirklich ein wenig unangenehm. Man muss es mal schildern hier. Wir sitzen wirklich in meinem, also unserem ehelichen Schlafzimmer, worauf die Kollegen bisher noch nicht eingegangen sind, weil sie sehr, sehr höflich sind, schauen auf unsere Dachterrasse. Der Bernd ist noch irgendwie auf Tinder unterwegs, ich weiß es nicht genau, aber er hat sein Handy noch in der Hand. Und Christoph hält mir das Mikro hin und er ist eine, weiß ich nicht, wir sind ja alle schon, man kann es jetzt mal verraten, wir sind alle schon über 25, aber fühlen uns alle wie 12 Grad im Moment.
Also das ist fast eine Übernachtungsparty, ne? Würde ich sagen. Ich freue mich auf die Kissenschlacht nachher. Das wird richtig schön. Alles
vorbereitet. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, das Ganze ein bisschen zu strukturieren und zu schauen, dass es nicht aus dem Ruder läuft. Mal schauen, ob mir das gelingt. Aber ja, warum sind wir hier eigentlich überhaupt oder warum hat sich das ergeben? Also Nürnberg ist ja zwischen München und Düsseldorf so ganz grob. Ja, und wir sind auch nicht ganz in Nürnberg, wir sind ja in Fürth. Also das ist noch ja, ganz grob zwischen München und Düsseldorf. Und deswegen hat sich das angeboten, weil Bernd und ich gestern in München waren beim Grand Opening. Wir müssen das Wording, glaube ich, übernehmen. Ja, also wir müssen im Marketing-Sprech übernehmen. Grand Opening vom SAP Garden. Und ja, morgen spielt die Düsseldorfer AG hier in Nürnberg. Und das heißt, es bietet sich an, zwischendrin natürlich nur für den Podcast uns hier in Fürth zu treffen, dann uns ins Bett zu gehen früh und dann ausgeschlafen zu sein, wie die Journalisten machen am Sonntag, wenn das Spiel um 16.30 Uhr ist. Ja, gibt's auch dann nochmal, bei dir normalerweise auch einen Pre-Game-Nap, glaube ich, mittags noch.
Exakt, Pre-Game-Nap, anschwitzen dann halt und dann geht's raus. Ja, aufs Eis.
Genau. Wie ist ein Game-Nap? Meistens in den ersten zwei Dritteln. Dann gucken wir mal, was der Abend so bringt danach.
SAP Garden. Jetzt ist die Arena tatsächlich eröffnet. Es ist ja von mir das am nächsten gelegene DL-Stadion jetzt und die Arena. Tatsächlich kenne ich die ja wirklich nur aus diesen großen Arenen aus Köln, aus Mannheim, aus Berlin, aus Düsseldorf. Da haben wir, glaube ich, alle bis jetzt, die es gegeben hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es schon so ein bisschen spannend, dass es entsteht. Wir wissen natürlich auch, warum es entstanden ist. Es spielt München der Eishockey, es spielt Bayern der Basketball. Was wir gestern auch von den Kollegen vom Packmas gehört haben, Bernd, ganz stolz, ja, man sieht schon, wer das Ganze gezahlt hat. Ne? Also viel Blau oder eher so Red Bull Design drin und Rot dann nur so an den Eingängen ins Stadion, so ein bisschen Signalfarben. Ja, da kommen die Bayern dann vielleicht noch ein bisschen dazu, aber ja, da ist ja auch ein Eingang, also das ist eigentlich die Signalfarbe. Insofern, glaube ich, sieht man schon, vor allem dann drinnen, von außen ist es, finde ich, neutral. Also würdest du jetzt nicht sehen, welches Team da spielt, aber drinnen merkt man schon.
Ja, logisch, aber sie haben es halt auch bezahlt, ne? Was willst du machen? Wobei man sagen muss, der FC Bayern Fanshop hat da auf, hat nun niemanden interessiert, der war komplett, also da stand so eine traurige Person hinter und dann hingen da so Basketballtrikots ein bisschen gelangweilt rum, niemand hat es hierfür interessiert, ging da zu den Bullshops, wie ich anmerken möchte. Ich war sogar in einem drin, weil ich hier dachte, ich könnte auch einen Spieltagspuck kaufen, aber gab's nicht. Oder es wurde mir gesagt, es war ausverkauft, aber es gab's auch nicht.
Gibt's halt nur Red Bull, gibt's halt nur Getränke, Dosen oder was soll es da mehr geben?
Ja, da gab's halt so ein paar Trikots, sie hatten ja so ein Sondertrikot an, was ich ein bisschen kurios fand, ehrlich gesagt. Und da gab's dann so einen Spieltagsschal, den wollte ich natürlich erst recht nicht haben und dann bin ich direkt wieder rausgegangen.
Es gibt eine App, mit der man bestellen kann an den Kiosken. Also in jedem Kiosk gibt es einen normalen Kiosk, wo du dich anstellen kannst. Und dann gibt es also um die Kurve rum so eine Ausgabe, wo du dir vorher, es funktioniert, also wir haben uns da nichts geholt, aber es funktioniert anscheinend richtig gut, wo du dir mit App dann was bestellen kannst und dann gehst mit QR-Code hin und holst dir dann das Getränk. Gestern auch ein Bier im Liter Maskrug. Also das fand ich jetzt schon, also Bier im, also nicht Maskrug, sondern Plastik-Maskrug, so natürlich, ja, aber Bier aus dem Plastik, ein Liter Bier aus dem Plastikkrug fand ich schon grenzwertig, aber ansonsten hatte ich so einen Eindruck, vom Organisatorischen her hat das ganz gut geklappt mit so ein paar Kinderkrankheiten.
Also ich muss sagen, ich finde diese App-Bestellung echt nicht schlecht. Ne? Das heißt, die Leute haben dann schon während der letzten Minuten des Drittels schon quasi auf ihrem Tribünenplatz bestellt und dann musst du dich halt nicht mehr anstellen und erst noch bestellen und dann dreht sich einer um, sondern du bestellst es von da, bezahlst das alles schon digital und dann kommst du einfach nur noch dahin und holst es ab. Und da ist ja dann keine lange Schlange. Also die Idee ist echt nicht schlecht, finde ich. Also ist natürlich auch, ne, logisch, Kapitalismus, die wollen mehr umsetzen und die Leute sollen dann auch kaufen, wenn sie keinen Bock haben, sich anzustellen, verstehe ich alles, aber das Prinzip finde ich nicht schlecht, ehrlich gesagt.
Ja, und an der Ausgabe gab es dann auch keine Schlangen, oder was?
Also ich sag mal so, schnell ein Bier abholen geht ja deutlich schneller als bestellen, bezahlen. zapfen und alles, sondern die sind alle da vorbereitet und also die Idee ist echt nicht übel.
Wobei es gestern natürlich auch erster Eindruck, ne, wichtig, keine Ahnung, ob dann auch alle Kioske offen sind bei dem Spiel, wie voll wird das ganze Stadion dann in den nächsten Wochen, wir wissen es nicht, aber es ist natürlich schon, es ist wirklich, also es ist das Modernste, was man sich vorstellen kann, auch die Kabinen.
Ich meine, das ist gestern eröffnet worden. Was soll's denn sonst sein? Warum muss ich das immer? Also ich meine, ich verstehe, warum er es betont, aber es ist einfach totaler Bullshit. Ja. Natürlich muss es das Modernste sein und es muss auch das verdammt nochmal Nachhaltigste sein und. Es muss alles das erfüllen, was ein Stadion, das man halt Ende September 2024 eröffnet, das muss es bieten. Und was ich mich jetzt einfach frage, ist, wenn beim Eishockeyspiel selber, ist es anders gewesen als in Berlin, in Düsseldorf. Es ist anders als in Iserlohn, definitiv. Aber was ist von dem Spielerlebnis? Ist es anders?
Also was ich finde, dafür ist das Stadion relativ groß ist. Also klar, es ist natürlich ein Tick kleiner als Düsseldorf, Tick kleiner als Mannheim und Berlin. Da sind ja Düsseldorf hat 13,1 noch was. Mannheim hat, glaube ich, 13 noch was. Berlin hat 14,2. Dagegen sind 10,9 natürlich schon ein Unterschied. Aber ich finde, das Stadion wirkt deutlich kompakter. Und ich weiß nicht, ob das nur daran liegt, dass es halt wirklich kleiner ist, weil es ja weniger Plätze gibt. Oder ob es halt auch an dieser Architektur liegt und dieser Idee liegt, wir dunkeln ziemlich den Zuschauerbereich ab und alle Sitze sind schwarz, das macht so was ja kompakter, weil wenn das alles weiß wäre, wird es größer wirken. Ne? Ich weiß nicht, ob das auch so ein quasi architektonisch-optischer Kniff ist.
Also was mir aufgefallen ist, auch oben, ich glaube, sie haben sich schon auch Gedanken gemacht, was Akustik anbelangt. Ne? Und also, dass sie das alles einfach, ja, na, weil wenn du so eine, wenn das so oben aufgeht, dann hast du natürlich, verlierst du auch Sound, du verlierst auch Stimmung und ich weiß nicht, ob das irgendwie Akustikplatten sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich jetzt auch nicht so im Detail eingelesen habe und bis auf modernste Arena Europas kommt jetzt auch von mir kein, irgendwie zitiere ich jetzt keine Pressemitteilungen, ja. Aber nur halt so, man schaut sich natürlich schon so ein bisschen um und aber ich habe jetzt auch die, wenn ich in den anderen Arenen war, habe ich kommentiert, habe ich aufs Eis geschaut. Aber du hast ja gefragt, wie ist es im Stadion selber, Sebastian? Und auch da können wir, glaube ich, jetzt nicht vergleichen mit einem DEL-Spiel, weil es war eben ein Spiel gegen eine NHL-Mannschaft und es war auch, waren keine Auswärtsfans natürlich dann da, ne? Also die da, glaube ich, schon mal richtig Stimmung machen müssen oder werden.
Gerade wenn die unterm Dach sind, ne?
Genau, ja. Was mir schon aufgefallen ist während des Spiels, also es war schon sehr eventig gestern schon, ne? Aber war klar, also was ist der Kollege Christian Berner von der Süddeutschen Zeitung, können wir zitieren, glaube ich, hat gesagt, noch nie war das Missverhältnis zwischen Bedeutung des Spiels und akkreditierten Journalisten so groß im deutschen Eishockey wie bei dem Spiel, weil da irgendwie alle natürlich dahin wollten und selbst wenn du keinen konkreten Arbeitsauftrag gehabt hast.
Was gibt es auf Pressetribünen, dass jemand keinen konkreten Arbeitsauftrag hat? Also in Nürnberg habe ich da noch nie, gibt es keinen einzigen Fall.
Ich finde das auch gegenüber dem Deutschlandcup unverschämt, sowas zu sagen. Das kann man ja
sagen. Ja, aber also für mich war es teilweise ein bisschen erschreckend, um mich rumzuschauen und es waren wirklich Leute da, die haben, glaube ich, nichts gezahlt für die Karte. Ich glaube, das kann man so transparent kann man auch mal sagen und haben eigentlich das ganze Spiel durch ihren Instagram-Account auf dem Handy praktisch verfolgt und haben die ganze Zeit eigentlich nur Stories gepostet. Und das hat aber auch dazu geführt, und jetzt komme ich zu deiner Frage, dass du natürlich. Also die Münchner Fans haben schon versucht, Stimmung zu machen. Es war wirklich so, ich war so ungefähr in der Mitte von Nordkurve und natürlich dem Rest. Und du hast es gehört und hast halt sonst während des Spiels parallel einfach so ein Grundgrummeln gehört. Und das fand ich halt schon krass, dass du in dieser Arena, wie wenn jetzt irgendwie so ein bisschen Unterhaltungsmusik spielen würde, aber da lief halt ein Eishockeyspiel mit Action.
Ja, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, erstens, wie du eben richtig gesagt hast, es fehlt der Gästeblock. Und wenn der Gästeblock nicht hat, dann gibt's auch nicht diese Interaktion zwischen den beiden Blöcken. Und da sieht nicht einer. Und das Allerwichtigste, München war auch echt scheiße, muss man sagen. Die hatten, glaube ich, nach zwei Dritteln irgendwie 8 Torschüsse oder sowas. Und das hat jetzt auch nicht unbedingt die Stimmung angeheizt. Es gab ja auch nicht so, ihr kennt das ja, wenn so Momente sich so aufbauen. Ne? Man setzt sich vorne fest, man verliert man den Puck, er kämpft ihn wieder, schießt ihn aufs Tor, dann wird da vermeintlich geklärt. Einer fängt den Abraunini ab und es wird immer so lauter und lauter und lauter. Und jetzt denkst du, gleich passiert's. Aber so eine Szene gab es nicht einmal. München hatte ein Überzahlspiel und es gab so 2 Halbchancen von Tobi Rieder. Und sonst hatte München einfach, die waren so weit weg, ein Tor zu schießen. Und das hat, glaube ich, auch so ein bisschen das gedämpft, ne?
Nachdem ich ja gestern gearbeitet habe, im Gegensatz zu euch beiden, und nicht nur beim Event war, 2 Gags noch, dafür bin ich jetzt wahrscheinlich zuständig, weil ich zu dem Spiel kann ich ja sonst nichts beitragen. 8 Torschüsse, das hatten ja Köln und Nürnberg nach 2 Dritteln gestern zusammen. Und die Stimmung kann man dann wahrscheinlich erst so richtig beurteilen, wenn die Augsburger Panther mal in der Stadt sind, oder?
Ja. das wird halt das Interessante. Also gut, ich muss halt sagen, jetzt Wolfsburg ist am Mittwoch das erste DEL-Heimspiel. Ja, nee, und dann ist halt Berlin. Ne? Also da, ich glaube, und das wird jetzt auch die erste Saison auch sein. Da werden alle sich das mal anschauen wollen. Ne? Und dann
Sonderzüge, relativ viele, ne?
Genau, ja. Aber klar, und ich finde es dann auch interessant, wenn dann mal zum Beispiel Augsburg kommt, ob die einfach sagen, okay, das Ding kapern wir uns gleich beim ersten Mal. Das machen wir so voll, wie es irgendwie geht. Und wir zeigen euch mal, wie laut es da werden kann. Von der Akustik her haben das vielleicht auch nochmal, es waren natürlich jetzt auch Leute, die sich jetzt vergleichen, ja, das Vergleichen mit anderen Stadien natürlich auch wollen, dass ihr neues Stadion jetzt da besser dasteht. Aber es haben so ein paar gesagt, mit denen ich gesprochen habe, man hört so das vom Eis, ja, die Pfiffe und so weiter, hört man besser. Ich habe dann natürlich dann danach drauf geachtet. Vielleicht ist es wirklich so, was mir echt gefehlt hat, ist auch bei dem Spiel, wenn das jetzt schon so ein Eventspiel ist. Wir hatten einmal so eine Kisscam. Ich bin dafür, wenn ich wirklich Eishockey schauen will, so zur Unterhaltung, bin ich empfänglich für sowas. Aber es war so irgendwie, okay, das Spiel, es war einmal sogar irgendwie, steht auf, wenn ihr Münchner seid, angestimmt. Das kam dann auch, ja, auf einmal wurde es dann lauter, auch von den Sitzplätzen. Dann war dummerweise Powerbreak. Dann haben sich mit dem Powerbreak, alle hingesetzt und es war einfach, ja, weg wieder. Und dann finde ich, du hast vor dem Spiel der Sound.
Und ganz kurz, es gab ja 3 Powerbreaks pro Spiel, ja, weil es genau. NHL war. Ne? Das hat das natürlich nochmal mehr gekillt.
Ja. Da hättest du in der Zwischenzeit, da hätte mehr kommen müssen, auch vom Sound, weil du kannst da natürlich, also der Videowürfel ist natürlich gigantisch, die Soundanlage ist gigantisch, du kannst da schon reinknallen. Und das dadurch, dass eben nur eine Seite oder ein Team durch Fans vertreten war, wirklich. Und dadurch, dass es kein Pflichtspiel war, dadurch, dass es einfach nicht, auch beide nicht Vollgas gegeben haben, weil halt die wichtigen Spiele jetzt erst kommen, auch für die Buffalo Sabres, war zwar das letzte Testspiel für die, aber die Saison geht ja erst los. Dadurch war das halt zwischendrin, ist es halt wieder so eingeknickt. Also es hat sich jetzt nichts, und es war nur natürlich kein Vergleich auf Augenhöhe, deswegen hat sich da nichts hochgeschaukelt. Es konnte sich keine Stimme hochschaukeln. Wir können es jetzt auch nicht beurteilen, wie es ist, wenn mal Playoff-Viertelfinale zwischen München und Augsburg, was es ja geben wird jetzt in dieser Saison, weil Augsburg ja Sechster wird, ihr habt es ja mitbekommen, irgendwie Spiel 7 da ist und es ist irgendwie kurz vor Schluss und es hat schon 3 Checks gegen den Kopf gegeben, aber was weiß ich, ne? Also kann ich nicht sagen.
Was ich jetzt aber immer noch nicht weiß, ist, wie die Show tatsächlich war. Deutsches Eishockey hat sich immer, also über Jahrzehnte, dadurch ausgezeichnet, dass die Fans für die Show gesorgt haben. Und wir alle wissen, dass das immer weniger wird. Dann mit jeder Eröffnung von einer neuen Halle wird es immer weniger. Und es ist okay, ja, wir brauchen jetzt auch nicht der alte Männer-Podcast sein, der darüber weint irgendwie. Es ist halt einfach so. Aber die Frage ist, was kommt denn dann danach? Und ich habe das letzte Drittel gesehen auf meinem Handy, nachdem ich gearbeitet habe. Und das erste Lied, das nach Spielschluss kam, war von Status Quo, Rockin' All Over the World. Ey, und sorry, das hat ja mit 2024 so gar nichts zu tun. Und es ist auch tatsächlich nicht eine Show, die irgendwie zeitgemäß ist oder sowas, sondern das hätte ja 1981 auch im Lindestadion in Nürnberg hätte laufen können. Ja, was soll denn das? Also wie war die Show drumherum?
Also ich finde, vor dem Spiel war relativ viel Show. Du hattest natürlich erstmal diese Armbändchen wurden verteilt, die dann so leuchten. Dann wurden die natürlich so programmiert, dass die in verschiedenen Farben und in verschiedenen Mustern leuchten.
Habe ich zum ersten Mal neben mir meinen Sitzmann gesagt, warst du schon mal auf einem Coldplay-Konzert, da machen die es auch. Ich habe mir gedacht, was ist das für ein Ding? Und dann kam die Aufstellung immer bei den Namen, wenn die den Namen geschrieben haben, auf einmal blinkt alles blau. Und ich dachte, oh, das war 2024 auf jeden Fall.
Dann gab es natürlich die Show, dass der Puck wurde reingefahren von irgendeinem Kartfahrer, den ich nicht kannte. Ich habe ja ehrlich gesagt, ich habe ja überhaupt keine Ahnung von Motorsport, aber dann siehst du da, in der Nebenhalle fährt auf einmal so ein Kart übers Eis und einer hat Red Bull-Klamotten natürlich an und dreht gerade und ich denke mir so, also wenn Red Bull hier mal richtig einen auffährt, dann kann es ja nur der Formel-1-Weltmeister sein, oder? Also habe ich wirklich gedacht. Und dann fährt er, dreht seine Kreise, macht so ein paar heiße Slides, so wie das auch immer heißt, und fährt dann da durch die Katakomben und kommt auf dem Eis in der großen Halle mit dem Puck, zieht seinen Helm ab und so ein Typ, den ich noch nie gehört habe, irgendwie so eine, was war das?
Nachwuchsfahrer, ich weiß auch nicht, wie er heißt, aber Nachwuchsfahrer, der war keine 20, glaube ich.
Keine Ahnung, ich glaube, es war anscheinend irgendein Formel-3-Typ. Ich weiß es ehrlich gesagt. Ich kann es eigentlich gerade völlig im Schwachsinn erzählen, aber auf jeden Fall war es nicht Herr Verstappen. Und da habe ich eigentlich gedacht, okay, das müsste ja eigentlich sein. Aber dann auf einmal, wer bringt dann den Puck aufs Eis? Mondo Duplantis. Und das ist ja schon echt eine Nummer, den würde ich mal aktuell so als vielleicht einen der größten 100 Sportstars der Welt ansehen. Ne? Und
dann die Leistung her schon vom Typ her, also ich fand das auch, ich habe mir in dem Moment gedacht, kurzer Exkurs, aber das denke ich mir bei Mondo Duplantis immer, da steht der Typ, Cap auch noch so in die Stirn gezogen, schlurft da so übers Eis und du denkst dir, wie kann der mit einem Stab 6,25 Meter springen und eigentlich hat er wahrscheinlich 6,35 Meter schon in sich, will er aber nicht, weil er immer einen Zentimeter neue draufpacken will und läuft irgendwie 100 Meter, was war jetzt, 10,7 oder was er gelaufen ist, schneller. Aber also eine unfassbare 100 Meter Zeit auch noch und der Typ, der, also wenn du den auf der Straße triffst, dann würdest du vielleicht überlegen, macht der überhaupt irgendeinen Sport? Also unglaublich. Dann im Interview hat er noch gesagt, I'm not a hockey guy, obwohl er aus
Schweden ist. Als Schwede, der in Amerika wohnt und gerade beim Meister gespielt ist, I'm not a hockey guy. Das fand ich ganz gut. Aber er war excited for a good game. Auf jeden Fall, also er war da, dann kam natürlich Don Jackson, das fand ich ganz cool. Also Mondo Duplantis und Don Jackson ist natürlich für Weltsport plus München schon eine ganz gute Sache. Bei Jackson sind sogar alle Buffalo-Spiele aufgestanden, haben diesen klassischen so Schläger vor die Bande, weil er wurde natürlich als zweifacher Stanley Cup-Sieger angekündigt. Also die Show fand ich okay, dann so mit rotem Teppich und sowas und dann wie gesagt auch ein Videowürfel, ein bisschen Kirmes und auch ein bisschen Musik. Aber es war jetzt nicht so völlig durchgetaktet, dass da irgendwie eine Red Bull-Show nach der anderen ist. Da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Es gab dann mal im Powerbreak kam irgend so ein Typ mit einem Springseil.
Der war richtig gut. Der war also vom Athletischen, ja, den Gag auch so ein bisschen Show-Einlage, aber hat er mit dem Springseil Saltos gemacht und dann am Schluss in Spagat rein. Also das war anspruchsvoll.
Ja, so klassische Red Bull-Geschichten halt, ne? Irgendwie so spektakulärer Trendsport, nenne ich das jetzt mal im weitesten Sinne, ne?
Seilspringen.
Ja, aber so cool.
Seilspringen mit Salto zwischendrin. Ja. Aber also ganz kurz nochmal, weil du Jackson auch angesprochen hast, also da natürlich den nochmal feiern zu lassen, war natürlich gut. Man hätte vielleicht auch noch dazu sagen können, wie viele deutsche Meisterschaften er gewonnen hat. Ja, also es war jetzt nicht nur der zweifache Stanley Cup, sondern muss man auch dazu sagen, neuer Stadionsprecher bei München. Der Stefan Schneider hat ja aufgehört jetzt mit dem Ende.
Das fand ich ein bisschen lieblos zu ihm, wie der da verabschiedet wurde in so einem Powerbreak, irgendwie 14 Sekunden. Der durfte selber nicht mal was sagen, hat dann so ein Trikot bekommen und weiß ich nicht, das hätte ich mir ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Also gerade fürs Münchner Publikum, mir bedeutet der Mann natürlich nichts, aber wenn man da seit Jahrzehnten zum Eishockey geht und der Typ hat ja, das haben die gesagt, 34 Jahre über alle Münchner Vereine, die dann irgendwann pleite gegangen sind, war der Stadionsprecher und das ist ja schon eine Nummer, ne? Und der dann irgendwie so, ach hier übrigens Trikot, lustig und dann drei Worte, weiß nicht, war ein bisschen wenig.
Ich fand im Moment gut, das da zu machen vor der vollen Arena, vielleicht hat er auch selber gesagt, er will nichts sagen, er ist dann gefeiert worden, ja, ich weiß es nicht. Ich fand die Idee, das da zu machen, fand ich gut, weil in der Pause gehen eh alle weg, ne? Da sind zumindest alle da und schauen hin. Aber wir haben diese Elemente in den Breaks, wo du sagst, also du, ich spreche jetzt mal als Kommentator. Du hast als Kommentator ja auch immer, wenn du in den Breaks sind wir vielleicht teilweise in der Werbung, ja, aber wenn du halt sagst, okay, das Spiel läuft und es geht ab.
Bei Magenta die viel verkauften Werbung, meinst du, in den Powerbreaks?
Oh, nee, aber wenn das Spiel pausiert, hast du natürlich dann immer so, es geht so gerade kracht's halt voll, ja, und geht ab und Ende und dann giften sich wieder zwei an, dann sind die getrennt und dann stellen sie sich wieder auf. Und das ist ja immer so ein bisschen, ist ja so ein Downer und das Spiel holt da wieder Luft. Und in einem Powerbreak ist es halt länger. Das sind ja 1,40. Die Sekunden sind immer runtergelaufen auf einem gigantischen Videowürfel. Ich glaube, es ist der größte in Europa. Egal. Und dann denkst du dir, okay, jetzt, aber wenn du hast Sound, du hast diese neue Arena, jetzt muss es doch krachen da. Dann musst du irgendwie, wie gesagt, ich fordere jetzt nicht die Bonga-Cam oder irgendwie sowas, aber irgendwas muss doch da, dann haben sie einmal so, ja, Roulette, ja, Las Vegas, irgendwie ein Lichtkegel ist dann irgendwo stehen geblieben, dann hat jemand einen Schal gewonnen, okay, dann haben sie ja immer den Zurgroasten des Tages, haben sie immer noch, ja, ist okay, aber da muss Show, nee. Den Zugereisten des Tages, das war dann irgendwie die Frau vom Schiedsrichter. Nein, die Frau vom Schiedsrichter.
Der Gag war nämlich wirklich gut. Da wird ja immer gewählt, die Person, die die weiteste Anreise hatte zum Spiel. Und das war der Schiedsrichter. Das fand ich ganz witzig. Und dann hat seine Frau was bekommen. Also den Gag fand ich sogar gar nicht schlecht, muss ich sagen.
Ja, man hätte das noch mehr nutzen können, finde ich. Und ich finde auch, ich sage mal, die Fans selber haben es probiert. Ja, aber also ich weiß nicht, wie organisiert das war, denn eigentlich hättest du sagen müssen, okay, jetzt wir gemeinsam, ja, sowohl die Mannschaft als auch die Fans müssen ja jetzt schauen, dass wir für diese Halle auch begeistern, ja, dass wir halt auch sagen, da müssen Leute kommen oder die da sind, sagen, okay, das schaue ich mir vielleicht mal an einem Mittwochabend gegen Wolfsburg, nächsten Mittwochabend gegen Wolfsburg schaue ich mir das auch wieder an, weil das willst du ja erreichen und ich denke, dass sie da auch in der ganzen Organisation die Mannschaft halt auch in die Pflicht nehmen, dass sie das schafft und das war halt in dem Fall Das erste Tor für Buffalo war von Veit Oswald, der das erste Tor geschossen hat in der Arena, weil er nicht mit dem Schlittschuh den Puck abgefälscht hat von einem Schuss von der blauen Linie. Ja, und irgendwie so ging es dann auch weiter spielerisch.
Ich wollte jetzt eigentlich die Überleitung zum sportlichen Teil, weil ich finde es schon bezeichnend, dass wir jetzt die ganze Zeit darüber labern, aber es geht eigentlich nie um den Sport, was bei diesem Spiel ja völlig normal ist und bei diesem Event auch völlig normal ist. Aber ich habe rübergeschalten und sehe einen Coast-to-Coast-Rush von einem Spieler und denke mir, oh geil, Petrarca, sensationell. War aber nicht Petrarca. War auch nicht Jack Quinn oder war auch nicht Zach Benson oder sonst irgendeiner, den man da auf dem Schirm hat, sondern es war halt Nicolas O.B. Kübel. Ja? Also ich meine, das ist ja Spieler, wo man jetzt einfach mal sagen kann, 3 Jahre, dann spielt er in Iserlohn. Ja? Ich weiß, Stanley Cup gewonnen, wichtiger Rollenspieler, super NHL-Spieler, größter Respekt. Aber der ging da einfach durch, wie er es wollte, in einem riesen Tempo. Wie groß, und ich finde, es ist ein ganz bitteres Thema für uns alle eigentlich, aber wie groß war der Unterschied?
Hören wir mal Yasin Elitz, was er dazu sagt, was der größte Unterschied ist, seiner Meinung nach, und dann gibt es unsere Einschätzung.
Also sie spielen die Scheibe einfach schneller. Das machen sie schneller. Die laufen, also natürlich gibt es schnelle Spieler von denen auch, aber im Großen und Ganzen, das Einzige, was die viel schneller machen als wir, ist, die spielen die Scheibe schneller. Und das öffnet Räume und Männer und deswegen kommen die dann zu mehr Chancen.
Ja, geht alles schneller und es ist tatsächlich so, also einmal nach vorne würde ich sagen, ja, also wie es Elitz jetzt angesprochen hat, die passen einfach schneller, reagieren schneller, aber was mir auch aufgefallen ist, also was Sebastian aufgefallen ist, es macht halt eben nicht nur, was weiß ich, Tage Thompson auch, ne, weil der halt so eine Reichweite hat, der Petrarca, weil er oder Dylan Cousins und so, die alle hoch gedraftet worden sind, sondern die sind halt alle ein Stück schneller. Ich finde auch, man hat auch mal gesehen, wenn eigentlich jemand, der in der DEL sich keinen Check so einfängt, sondern immer stabil bleibt, der fliegt halt dann wirklich gegen die Bande und richtet sich dann einen Helm und denkt, oh, wir sind da gerade eingeschlagen. Ja? Und aber auch in der Defensive, wenn du denkst, okay, jetzt könnte was gehen für München. Da startet einer durch, ja, es ist dann vielleicht auch ein Konter für München, aber der passt, der muss jetzt kommen. Er sieht ihn, der andere läuft, der kann ein paar spielen. Dann machen die 2 Verteidiger zu und fangen die Scheibe ab, weil sie es halt auch sehen und weil sie dann 2 Schritte gehen. Also es, immer wieder, es ist einfach natürlich das Tempo, aber sowohl in den Füßen, als auch in den Händen, als auch im Kopf, würde ich sagen. Das ist der Unterschied.
Ja, genau, das mit dem Kopf würde ich auch gerade sagen. Also ich bin gedanklich so viel schneller. Die wussten halt immer, wo der Punkt hinkommt. Und wenn man sich mal die Highlights anguckt, falls ihr das Spiel nicht gesehen habt, guckt es euch nicht komplett an. Das war wirklich nicht so doll. Aber guckt euch mal die Highlights an. Da sind diverse Chancen von Buffalo, weil München immer im eigenen Drittel Fehlpässe spielt. Und das liegt nicht daran, dass die halt nicht mehr passen können, sondern weil Buffalo immer genau alles zugestellt hat. Und darf ja nicht vergessen, Buffalo ist nicht gewöhnt, auf der großen Eisfläche zu spielen. Ne? Also das kam ja auch noch hinzu. Und das war schon echt krass, wie die komplett unter Druck gesetzt haben. Und gar nicht immer nur so mit so einem krassen Vorcheck, dass er sagt, die fahren jetzt irgendwie 4 Checks pro Sekunde, sondern die haben einfach alle Passbahnen zugestellt. Und die sind einfach gedanklich so viel schneller. Und wenn die den Puck haben, da ist ja keiner, der den mal hält. Das ist nur zack, 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 zack. Also das war schon wirklich eine andere Dimension. Und ja, jetzt kann man natürlich sagen, ist ein NHL-Team. Aber ist so ein NHL-Team, was seit 13 Jahren die Playoffs nicht erreicht hat. Ne? Also da ist jetzt nicht irgendwie Florida aufgelaufen. Ne? Und dafür war der Unterschied schon riesig.
Es ist schon eine der interessanteren NHL-Mannschaften. Also sehr jung und mit großem Potenzial und sowas. Das ist ja bisher noch nicht abrufen. Aber war schon auch ein spannender Gegner, finde ich eigentlich. Oder?
Ja, vor allem, also jetzt wenn man wirklich dann vielleicht zu sehr eingetaucht in Sportliche. Aber zum Beispiel Jack Quinn hast du ja angesprochen. Ne? Ich habe dann auch mal nochmal schnell Elite Prospects aufmachen müssen. Während dem Spiel haben wir gedacht, okay, wann nochmal gedraftet und wie hoch? Okay, an 8, 2020. Ne? Und du denkst, okay, dann wird es jetzt aber schon langsam mal Zeit. Aber der spielt halt erstes Powerplay, dann haben die aber auch noch so Cousins, Petrarca natürlich. Ja, die haben, Tage Thompson ist jetzt natürlich ein bisschen älter, aber die haben auch diese 20- bis 25-Jährigen, die jetzt mal kommen müssen. Also es ist natürlich eine Mannschaft, die ja den Umbruch eigentlich jetzt mal geschafft haben müsste, sag ich mal so.
Den 12. ungefähr.
Ja, genau. Aber genau, wie Bernd gesagt hat, es ist halt keine NHL-Top-Mannschaft. Ne? Es waren jetzt nicht die Oilers, die Panthers oder waren jetzt nicht in den Playoffs weiter, es war jetzt nicht Rangers, keine Ahnung, es war Buffalo und es war trotzdem ein großer Unterschied. Und was ich noch sagen wollte, weil du gesagt hast, Scheiben abgefangen, ne? Man kennt ja aus dem Fußball den Begriff Pressingfalle, ja, dass du halt einfach sagst, du lockst jemand da rein. Und ich hatte so nach 2, 3 Fehlpässen hinten raus, das kenne ich normal vom Eishockey nicht, dass jemand wirklich so Fallen baut, ja. Spiel da rein, da denkst, da ist frei, aber die habe ich dann. Und so war das wirklich, dass ich, okay, gut, ich sehe von oben auch nicht, dass da jetzt jemand dazwischen geht. Ich denke, der passt darüber, ist frei. Und zack, war der auf einmal am Schläger vom Gegner, vom Buffalo. Und das kennst du, also München hat ja auch Verteidiger, die normal den Pass da rausspielen können. Aber halt gegen eine DL-Mannschaft.
Ja, und ich meine, es ist natürlich schon Qualität, wenn man so einen Namen wie Rasmus Dahlin noch gar nicht erwähnt. Und wir können ja mal Matthias Niederberger hören, wie es für ihn als Torwart ist, gegen jemanden zu spielen, der Rasmus Dahlin heißt.
Mit was für einer Geduld und mit was für einem technischen Können, der da spielt, ist auch ziemlich beeindruckend. Ja, weil er einfach geschmeidiger ist, er ist sehr geduldig, also dadurch, dass er natürlich technisch gut ist, kann er lange die Scheibe halten, ist sehr geduldig, da muss man halt als Torwart noch geduldiger sein, noch länger auf den Füßen stehen und so. Und ja, ist einfach, der kann dann auf einmal alles machen, der ist dann nicht limitiert in irgendeiner Bewegung und ja, das macht es natürlich für uns umso schwerer.
Also wir hören auch, dass ja, die DL-Spieler sich dann auch so ein bisschen ja einstellen, wer kommt dann und natürlich auch wissen, was sind das für Qualitäten und trotzdem, wie wir jetzt gerade bei Niederberger gehört haben, ja, hast du es halt so noch nicht gesehen oder natürlich vielleicht mal bei Weltmeisterschaften gesehen, aber das dann irgendwie zwar zu wissen, der kann das und der kann sich bewegen und der hat die Geduld und dann aber nochmal zu sehen, ist dann was anderes oder auch Schusshärte ja von Spielern ist, ja, es ist was anderes.
Hat denn Rasmus Dahlin einen Pass gespielt? Ich habe den immer nur cruisen sehen. Das war wirklich unfassbar, wie der cruise dann einmal ums Tor, das zweite Mal ums Tor, dann schaut er mal, dass er irgendwie schlänzt und sowas. Also unfassbare Qualität, unfassbare Qualität.
Ja, und das war, denke ich, auch jetzt, auch wenn es ein Testspiel war und eben jetzt vielleicht keine Top-Mannschaft in den letzten Jahren, du hast halt trotzdem Spieler, die entweder schon top sind wie Dahlin oder das noch werden oder noch besser werden in den nächsten Jahren und dann war es aus der Sicht, finde ich schon auch, das war der sportliche Wert, dass das so deutlich wurde, dass München kein Tor geschossen hat. Ja, mein Gott, aber es war auch klar, dass sie das Ding verlieren.
Wir haben noch gar nicht über JJ Peterka gesprochen so richtig, ne? Ich meine, der war ja schon so der Mann, der im Fokus war und der ist ja auch gefeiert worden vom Publikum, nachher noch mit Welle und sowas und vorher groß angekündigt. Hat er auch dann sein Tor gemacht, er hat zwei Riesenchancen vergeben, einmal am komplett leeren Tor vorbeigeschossen. Aber man sieht schon, klar, bei so einer Tour ist er natürlich besonders im Fokus. Ist auch klar, als gebürtiger Münchner, der ja am heutigen Samstag das Team erst übers Oktoberfest führt und dann geht's abends noch zu Bayern München gegen Bayer Leverkusen, da haben wir irgendwie Tickets und der hatte ihnen ja auch allen Trachten besorgt, ne, dass sie da in Lederhose.
Ah, also Vorsicht, Vorsicht. Ja, ja. Es sah so aus wie eine Lederhose, ja. Also,
ich wollte dich nämlich gerade ein bisschen provozieren. Trachten. Ich wollte dich gerade nämlich provozieren, weil du stehst ja nicht so auf kulturelle Aneignung, oder?
Trachtengewand. Nein, also ich finde das, ich glaube, sie fanden es selber auch witzig. Tage Thompson und Jack Quinn waren dann auch auf der Pressekonferenz und dann gab es dann auch von den Kollegen die Frage, also who wore it best, also wer hat jetzt da den besten Style gehabt? Haben die natürlich auch nicht geantwortet, sich das erstmal angeschaut und weiß ich, ja, ich glaube, als Kollektiv haben wir hier ein ganz gutes Bild abgegeben. Ich würde jetzt sagen, braucht jetzt da Lindy Ruff einen Trachtenhut beim Interview? Keine Ahnung, ist das wirklich ein Trachtenhut? Kann man auch hinterfragen. Es halt dann irgendwie, wie willst du sonst?
Gib doch zu, dass du deine Alltagskleidung nicht als Kostüm missbraucht sehen willst.
Es ist nicht meine Alltagskleidung, aber ich glaube, es ist schon nochmal was anderes, wenn du halt.
Sag der Mann, das, der in der Lederhose gerade da sitzt. Und sonst nichts.
Ich glaube, zwischendrin mal, sorry, aber ja, zwischendrin mal, ja. Wenn das Niveau eh schon so ist, dann. Ja, irgendwie auch klar, wenn du in München spielst, dann ist es gerade Wiesn, dass du dann so aufläufst. Ich habe schon mehrmals bin ich zusammengezuckt bei diesem Video, als ich gesehen habe, wie die gekommen sind. Aber, ja, mein Gott.
Aber reden wir über JJ. Ja. Reden wir über den.
Erstmal ist es natürlich für ihn schon was Besonderes. Und also, wenn jemand aus Köln kommt und dann irgendwann NHL spielt, ja, dann denkt man sich, okay, gut, Mannheim kennen wir so ein paar. Ja, und jetzt haben wir halt da einen gebürtigen Münchner, der auch wirklich da bei diesem Verein, ja, der nicht irgendwann einmal mit 18 in die Akademie gekommen ist, sondern wirklich bei diesem Verein gespielt hat, auch in der Jugend. Also für ihn natürlich was Besonderes. Und ja, gut, wie hat er sich präsentiert? So wahrscheinlich, wie es zu erwarten war. Natürlich ein bisschen mehr gefeiert worden als alle anderen, auch bei der Begrüßung ein bisschen mehr gefeiert. Dass er sein Tor macht, ist natürlich wunderbar. Aber ich glaube schon, zumindest so, was er gesagt hat, ne, wie sich gegeben hat, dass es für ihn auch natürlich was Besonderes einfach war.
Ja, und ich finde, du merkst auch, dass er halt innerhalb dieses Teams echt am Standing gewachsen ist. Klar, der Mann hat 28 Tore letztes Jahr gemacht, 50 Scorerpunkte, das macht auch nicht jeder, aber du merkst auch wirklich, dass der schon einer der Top 5, 6 Spieler, also vom Standing in dieser Mannschaft ist, wahrscheinlich auch, wenn er seinen neuen Vertrag unterschreibt, wird der auch nicht ganz ungeil sein, wenn er dieses Jahr wieder spielt. Und das hat mich doch schon überrascht. Also klar, man hat ihn auch schon bei der Weltmeisterschaft schon gut gesehen, allein 23, wo er Stürmer des Jahres wurde, aber dass der jetzt so einen Schritt gemacht hat und so wichtig ist, gut, vielleicht lag es auch ein bisschen an dieser München-Nummer, dass er natürlich auch in den Fokus gesetzt wurde, aber ich glaube, der ist schon wichtiger da, als wir uns das so gedacht haben.
Er gilt ja als einer der Breakout-Kandidaten nochmal, was ja lustig ist, weil den Breakout hat er ja eigentlich schon in der NHL gehabt. Aber das ist ja bei den Buffalo Sabres überhaupt interessant, weil so Petarkas gibt es da ja einige mehr. Also das ist halt eigentlich spannend, wie die das dann umsetzen, dieses Potenzial und dieses Talent, das sie dann haben und wer dann da tatsächlich Führungsrollen übernimmt, weil das ist ja das Entscheidende, dass so eine junge Mannschaft dann wächst, indem halt einer irgendwie die Verantwortung übernimmt. Und sie haben ja eigentlich so diese ganz erfahrenen Spieler, die dann so eine Mannschaft führen, haben sie ja eigentlich nicht, ne? Die sind ja alle... Ja, okay, Tuck, okay. Tate Thompson ist auch nicht mehr so ganz jung, aber halt so dahinter... Selbst die Verteidigung ist sehr jung, Rasmus Dahlin.
Ja. Ja, diese ganzen Typen wie Skinner, Okposo sind abgehauen in den letzten Jahren. Ne? Also ich finde, da ist auch so ein altersmäßiger Umbruch passiert. Ne? Und eigentlich ist Dahlin jetzt als neuer Kapitän und Owen Power wird halt auch mal so eine, aber sie sind halt auch noch nicht so alt. Ne?
Ja, aber die Mannschaft, allein schon, wenn du Dahlin hast, du hast Power, du hast jetzt Byram auch noch, also die ist natürlich auch auf der Verteidigerposition schon echt spielerisch gut aufgestellt. Du hast die jungen... ja, technisch guten, torgefährlichen Spieler angesprochen mit Peterka, aber eben auch ein Cousins zum Beispiel oder ein Quinn, der jetzt einfach auch diese Breakout-Saison haben muss jetzt in der nächsten. Ja, insofern ist es ja auf jeden Fall eine spannende Mannschaft, würde ich schon auch sagen.
Im Sommer Talent abgegeben, das bei ganz, ganz vielen anderen Mannschaften, die das Nummer 1 Prospect wäre, nämlich mit Matt Savoy, der jetzt halt in Edmonton spielt und sowas, ja. Ne, und haben dafür einen Rollenspieler dann dazu geholt. Wie habt ihr das so empfunden, weil das ja so ein bisschen die Geschichte war, dass die mussten ja Gas geben, weil die sich irgendwie noch dafür empfehlen mussten. Ja, die in Europa dabei waren, das ist einfach die NHL-Mannschaft, ja. Also die zweite Mannschaft hat zugleich nämlich auch ein Vorbereitungsspiel gehabt, also da musste keiner mehr um seinen Job eigentlich kämpfen. Oder habt ihr das anders wahrgenommen?
Ja, ich weiß nicht, ob um den Job generell zum Kader zu gehören, aber vielleicht um zur Aufstellung zu gehören. Weil ich meine, das war auch das letzte Testspiel. Deswegen haben die es auch, also klar, die haben jetzt nicht alle so riesig gegen gekegelt, aber es war dieser eine Check von Power. Gegen wen war der eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr, im ersten Drittel war das.
Gegen Blum, oder? War es gegen Blum? Oder an der entfernten Bande, an der blauen Linie? Ja, gegen Blum, ja.
Da habe ich schon gedacht, für so ein Testspiel, nettes Teil. Also gerade für so einen Typ, der vor 3 Jahren gedraftet wurde. Ich weiß gar nicht mehr genau. Also ich finde schon, dass man da gemerkt hat, dass es kein August-Spiel ist, dass es jetzt bald losgeht. Aber ich gebe dir natürlich recht, es war jetzt nicht so, dass da wahrscheinlich vorher in der Kabine hingen, wir heute können jetzt 2 Punkte macht, fliegt morgen nach Hause. Ne? Also das wäre natürlich auch nicht so.
Lass uns nochmal über die Arena sprechen und wie es ist, in dieser Arena zu spielen. Fand ich auch ganz interessant, wie das die Spieler dann auf dem Eis erlebt haben. Weil es ja doch, also du hast vorher gesagt, es ist insgesamt recht dunkel, aber diese LED-Banden sowohl unten als auch oben machen dann Licht und es ist wahrscheinlich, wenn man vorher im Olympiastadion gespielt hat, dann doch mal gewöhnungsbedürftig. Veit Oswald hat sich dazu geäußert.
In der zweiten Drittelpause saß ich hier drin und habe meine Teamkameraden gefragt, ob ich blind bin oder ob es denen auch so geht, weil ich habe wirklich ein paar Mal die Scheibe nicht gesehen. Vor allem, wenn die so hochfliegt oder so, dann habe ich es wirklich nicht gesehen. Ich glaube, es ist natürlich auch viel Gewöhnungssache, klar. Aber dadurch, dass die Sitzplätze oder die Ränge manchmal so dunkel sind beim Spiel, ist es ein bisschen schwierig für die Augen. Aber ich habe junge Augen. Ich glaube, die gewöhnen sich da dran. Ich glaube, ein paar andere haben, hoffe ich, mehr Schwierigkeiten.
Ich fand es auch witzig, dass anscheinend auch die NHL-Profis gerade diese LED-Banden unten ganz pfleglich behandelt haben. So. Und dann irgendwie beim Morning Skate, wenn sie dann doch mal irgendwie daneben geschossen haben, nicht dahin gedroschen haben, sondern gedacht haben, das lassen wir mal. Aber gerade das mit den... Ja, mit dem Licht, das finde ich schon interessant. Also da mache ich mir jetzt eigentlich gar nicht so viele Gedanken, aber das war eine interessante Aussage von Veit Oswald.
Ich habe mir da mal Gedanken drum gemacht, als das Winter Game in Düsseldorf war, da habe ich mit dem damaligen DEG-Tor, der war das überhaupt, keine Ahnung,
Helmut Raff.
War das Bescorani? Ich weiß, war das dieses Jahr? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich ihn mal gefragt, weil er natürlich damals sagte, die Sichtlinie sind ganz andere, weil normalerweise hast du immer direkt das Publikum am Eis und jetzt ist der S immer 30, 40 Meter nix und deshalb ist es für uns schwierig, aber dass es auch anders ist, wenn das Publikum sehr dunkel ist, weil die Sitze auch noch dunkel sind und der Puck ist ja bekanntlich schwarz, da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, also das ist schon interessant.
Ja, wäre halt cool gewesen, wenn er mal mit einem Torhüter drüber geredet hätte, aber naja, nur so.
Wenn wir doch mit Herrn Niederberger, hören wir jetzt.
Ja, also das Licht war schon anders, wobei es ist hell. Ein bisschen kann man sich noch dran gewöhnen, würde ich sagen. Die Tribünen sind recht dunkel, da muss man vielleicht auch nochmal, gerade wenn die Pucks hochkommen, muss man nochmal geschärfter drauf schauen. Aber ich meine, die Halle ist der absolute Wahnsinn und das war ein Riesenevent heute.
Ja, also auch für Goalies eine Herausforderung in der Arena zu spielen. Übrigens, das eine ist das Licht, ja, dann ist auch mal die Frage, wie ist das Eis, wie ist die Eisqualität? Die Spieler, die mit denen wir gesprochen haben, waren aber auch alles Münchner, die sich dazu geäußert haben, haben gesagt, verglichen mit den anderen Arenen, also mit den großen Arenen.
Grüße von den Haukeland.
War es erstaunlich gut. Ich habe ehrlich gesagt natürlich keine Ahnung. Ich war nicht auf dem Eis. Es ist natürlich weicher als in Straubing und Augsburg und Iserlohn, ist aber ganz klar. Aber ich denke auch, das ist halt so einfach der Kompromiss, den du jetzt gehen musst. Stehst in der Kabine, da sind ja in der Kabine sind die Fotos von den Spielern oben drüber mit der Rückennummer. Yasin Ilic hat auch gesagt, manchmal muss er noch hinschauen, weil er sich noch nicht ganz auskennt. Also es ist alles natürlich, wir werden schon auch richtig gepampert, aber andererseits müssen sie natürlich jetzt auch damit umgehen, dass sie vielleicht dann nicht mehr das härteste Eis haben, dass vielleicht das Licht, die Lichtverhältnisse ein bisschen anders sind. Aber ich sehe es trotzdem noch so, dass das halt jetzt, wir sprechen jetzt natürlich über DEL, ja, und über die Profimannschaft, aber dieses Ding war sauteuer, es ist pompös. Es muss ja auch irgendwie eine Signalwirkung haben jetzt für das Eishockey in München. Und da geht es natürlich einerseits darum, erfolgreich zu sein, aber andererseits darum, da sind noch drei Eisflächen zusätzlich zu der Bowl. Übrigens, die Bowl heißt das, also das Stadion ist die Bowl. Da gibt noch drei Trainingsflächen.
Das ist der Typ, der nichts aus der Pressemitteilung erzählt, ne?
Heißt halt so, ist halt der Name.
Also ja. Insgesamt sind es 4 Eisflächen dann jetzt.
Ja. Genau, die Bowl plus 3. Ja. Also
die richtig große Arena, nennen wir die mal so, weil wir nicht völlig durchgeknallt sind. Dann gibt es eine zweite Eisfläche mit einer kleinen Tribüne und dann gibt es zwei, das sind nur Eisflächen ohne alles, richtige Trainingshallen halt. Und die sind ja vor allen Dingen da drunter. Und generell was zu oben unten in dieser Arena, was ich echt cool finde, die haben ja die halbe Arena quasi in den Keller gebaut. Das heißt, du kommst rein und hast eine kleine Treppe nach unten bis zum Unterrang und eine kleine Treppe nach oben bis zum Oberrang. Du hast nirgendwo große, lange Treppen, dass du irgendwie viel gehen musst. Das finde ich echt ganz gut gelöst. Und da drunter, in den Etagen runter, sind dann nochmal die anderen Eishallen.
Und die sind dann also Deckenhöhe von 1,80 oder was? Nee, ich meine, war ihr da mal? Habt ihr das mal gesehen, wie das aussieht?
Weil wir haben die andere. Wir haben
mir vorstellen, wie der Eisfläche im Keller aussieht. Nee, ist okay. Jetzt, ich habe ja mal eine Frage gestellt. Wie ist
denn ich habe die Trainingsfläche nicht gesehen. Also da, die muss ich mir noch anschauen.
Ja, das stelle ich mir spannend vor. Wir können ja später meinen Keller mal hier anschauen. Ja. Weiß nicht, ob da Eisfläche reinpasst, ja.
Naja, aber du musst halt dann entsprechend musst halt weit runtergehen. Also das ist jetzt auch nicht. Also die haben nicht in die Höhe gebaut, aber die haben halt dann nach unten gebaut. Also da ist schon ein bisschen Beton, ist da schon ein bisschen verbaut in dem Ding. Insofern. Ich weiß es aber nicht genau, was die genaue Höhe ist dieser Trainingshalle.
Also wahrscheinlich sind die doch auch genormt, oder? So Deckenhöhen für Eishallen, oder? Oder gibt es eine Mindesthöhe für, oder?
So auf jeden Fall über 1,80, würde ich sagen. Ja, aber München Eishockey insgesamt, also wir haben auch öfter schon mal drüber gesprochen, klar, jetzt wird über ein DNL-Team da gesprochen, gibt es auch ein Frauenteam jetzt in München. Wie ist es dann auch für den Breitensport? Ja, wie können da Kinder auch natürlich dann Schlittschuh laufen, lernen? Jetzt sind die Bedingungen auf jeden Fall geschaffen. Es geht halt nicht nur darum, jetzt das heißesten Scheiß in Europa zu haben und halt da Meistertitel zu holen und dann auch die Marke irgendwie nach außen zu tragen, sondern es geht da jetzt schon darum, zumindest in der Stadt und auch im Umland dann halt die Möglichkeit zu geben, Eissport zu betreiben.
Ja, und es gab ja für so eine große Stadt wie München, die auch noch in Bayern liegt bekanntlich, in wirklich Eishockey-Region, da gab es ja fast gar nichts, ne, an Eishallen. Und deswegen war das auch wirklich notwendig. Und Toni Söderholm hat ja nachher auf der Pressekonferenz auch gesagt, dass er halt schon merkt, wie begeistert die Kinder um Eis sind und wie man auch näher zusammenrückt. Ne? Dass halt früher hat er zumindest gesagt, dass alle Jugendmannschaften zusammen eine Kabine hatten in der alten Halle. Und jetzt hat halt jede Jugendmannschaft ihre eigene. Und die trainieren dann parallel an der Eisfläche, die Profis auf der. Und dann begegnet man sich auch und tauscht sich viel mehr aus. Und er meint, das wächst alles viel mehr zusammen. Und ich glaube, das kann wirklich funktionieren. Ne?
Will ich mir nicht vorstellen, wie es in dieser Kabine gerochen hat. Also ich meine, wir alle kennen Eishockey-Kabinen, haben uns da vielleicht auch schon mal umgezogen und sowas, aber wenn alle Jugendmannschaften in einer sind und die dann ihr Zeug dann auch noch lüften und sowas, wow, will ich mir nicht vorstellen.
Und auch irgendwie ein bisschen unwürdig. Ich meine, wir hätten noch ein paar Container mal draußen hinstellen können. Ich meine, das haben wir so selbst, wo war das, in Memmingen für die Frauen, haben wir so selbst geschafft, dass die sich draußen in der Kabine in den Container umziehen dürfen und dann mussten die das alles mit nach Hause nehmen. Also fand ich ein bisschen strange, als ich das gehört habe gestern.
Das sind unsere Eindrücke von der neuen Arena in München. Es hat sich natürlich auch sportlich was getan an dem Wochenende. Ich würde einfach sagen, wenn euch das interessiert, was wir dazu denken, dann hört die 10 Minuten Eishockey. Ihr könnt in die Bissl Hockey Fankurve kommen, die übrigens heute hier auch live mit zugehört hat. Teilweise Grüße in die BHF. Wir haben ja den Chat mitlaufen lassen und sie hatten die Möglichkeit, das sich schon live anzuhören. Jetzt geht's dann natürlich auch raus und ihr könnt es alle hören. steady.de/bisselhockey ist der Link zu den 10 Minuten Eishockey und zu unserem anderen Content. Und ich würde sagen, ja, jetzt gehen wir in den beruflichen Teil des Tages über. Oder in den, ja, jetzt ist Schluss mit lustig. Vielen Dank an Bernd Schmeckerhand.
Vielen Dank an Christoph Fetzer.
Und Dankeschön an Sebastian Böhm, auch für die Gastfreundschaft.
Christoph Bernd, die Stadtführung in Fürth fängt jetzt gleich in 5 Minuten an. Wir müssen jetzt raus. Ja.
Hast du den Regenschirm schon? Gespannt? Dafür? Ja. Wobei, ich habe das Bruder, wenn es so alte Leute sind, die haben so kleine Fähnchen. Das fand ich auch spektakulär. Muss auch sagen. Das ist schön.
Ja, kann ich eigentlich, was auch immer ihr wollt.
In grün, grün und weiß. Mhm. Ja, oder, das wäre schön.
Oder fährst du mit so einem Go-Kart vor uns her? Ne?
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.